An einem warmen Frühlingsabend kurz vor Ostern 1927 kamen die Bewohner hoher Gebäude in New York ins Grübeln, als das hölzerne Baugerüst um den Turm des brandneuen Sherry Netherland Apartment Hotels Feuer fing und sich zeigte, dass die städtische Feuerwehr nicht über die Mittel verfügte, um Wasser in eine solche Höhe zu befördern. Schaulustige strömten in Scharen in die Fifth Avenue, um sich den Brand anzusehen, den größten, den es in der Stadt seit Jahren gegeben hatte. Mit 38 Stockwerken war das Sherry Netherland das höchste jemals errichtete Wohngebäude, und das Gerüst, das für den letzten Bauabschnitt aufgestellt worden war, umgab die obersten 15 Geschosse und lieferte genug Holz, um die gewaltige Feuersbrunst um seine Spitze zu nähren. Aus der Ferne erinnerte der Bau an ein soeben entzündetes Streichholz. Die Flammen waren noch aus 20 Meilen Entfernung zu sehen. Aus der Nähe betrachtet präsentierte sich die Situation deutlich dramatischer. In 150 Metern Höhe lösten sich bis zu 15 Meter lange brennende Gerüstteile, die zur hämischen Freude der Schaulustigen in einem Funkenregen auf die Straßen hinunterstürzten und die schuftenden Feuerwehrmänner gefährdeten. Auch auf die Dächer benachbarter Gebäude fielen glühende Holzstücke und steckten 4 davon in Brand. Die Feuerwehrmänner richteten ihre Schläuche auf das Sherry Netherland, wobei es sich allerdings nur um eine symbolische Geste handelte, da ihr Strahl nicht höher als bis zum 3. oder 4. Stockwerk reichte. Glücklicherweise war das Gebäude noch nicht fertiggestellt und deshalb unbewohnt. Im Amerika der 20er Jahre fühlten sich die Menschen von Spektakeln ungewöhnlich stark angezogen, und bis 22 Uhr war die Menge auf geschätzte 100.000 Menschen angewachsen, eine riesige Ansammlung für ein unangekündigtes Ereignis. 700 Polizisten mussten hinzugezogen werden, um für Ordnung zu sorgen. Der New York Times zufolge nahmen sich einige wohlhabende Beobachter, die beim abendlichen Feiern unterbrochen worden waren, Zimmer im Plaza Hotel auf der gegenüberliegenden Straßenseite und veranstalteten spontane Brandzimmerpartys. Bürgermeister Jimmy Walker traf ein, um sich vor Ort ein Bild zu machen, und wurde nass bis auf die Haut, als er in den Wasserstrahl eines Schlauchs geriet. Einen Augenblick später schlug in seiner Nähe ein loderndes 3 Meter langes Brett auf dem Bürgersteig auf, und er befolgte den Rat, sich zurückzuziehen. Das Feuer richtete im oberen Teil des Gebäudes erheblichen Schaden an, breitete sich aber glücklicherweise nicht nach unten aus und erlosch gegen Mitternacht von selbst. Die Flammen und der Rauch boten zwei Männern eine willkommene Abwechslung. Clarence Chamberlain und Bert Acosta kreisten seit 9:30 an diesem Vormittag in einem kleinen Flugzeug über dem Roosevelt Field auf Long Island, um den Ausdauerweltrekord zu brechen, den 2 Jahre zuvor 2 französische Piloten aufgestellt hatten. Dabei ging es zum Teil um die Ehre der Nation. Amerika, der Geburtsort der Luftfahrt, war inzwischen sogar gegenüber den kleinsten europäischen Ländern hoffnungslos ins Hintertreffen geraten. Und zum Teil darum, zu untermauern, dass Flugzeuge lange genug in der Luft bleiben konnten, um Langstreckenflüge zu bewerkstelligen. Der Trick der Übung, wie Chamberlain später erklärte, bestand darin, dem Flugzeug die maximale Reichweite zu entlocken, indem man den Gashebel und das Treibstoffgemisch so einstellte, dass das Flugzeug gerade noch in der Luft blieb, ihm Hungerrationen verabreichte, wie Chamberlain es formulierte. Als Acosta und er an ihrem 3. Tag in der Luft kurz vor 1 Uhr mittags schließlich wieder zurück zur Erde glitten, flogen sie im Grunde nur noch mit Treibstoffdämpfen. Sie hatten sich 51 Stunden, 11 Minuten und 25 Sekunden ununterbrochen in der Luft befunden und den bisherigen Rekord damit um fast 6 Stunden übertroffen. Grinsend stiegen die beiden und unter dem lautstarken Beifall einer großen Zuschauerschar aus ihrem Flugzeug. In den 20er Jahren kam es bei fast allen Ereignissen zu riesigen Menschenansammlungen. Die erfolgreichen Piloten waren müde und verspannt und extrem durstig. Wie sich herausstellte, hatte ein Mitglied ihrer Bodencrew vor lauter Aufregung Seifenwasser in ihre Feldflaschen gefüllt, so dass sie 2 Tage lang nichts zu trinken gehabt hatten. Abgesehen davon war der Flug ein großer Erfolg, groß genug, um es am Karfreitag, dem 15. April, auf die Titelseite der New York Times zu schaffen. Über 3 Spalten Berichterstattung erstreckte sich folgende Überschrift: Piloten stellen Rekord mit 51 Stunden in der Luft auf. Tag und Nacht ohne Essen und Wasser, erschöpft nach der Landung, aber begierig darauf, nach Paris zu fliegen. Die beiden waren 4.100 Meilen geflogen, 500 Meilen mehr als die Strecke von New York nach Paris. Genauso beachtlich war die Tatsache, dass es ihnen gelungen war, mit 1.400 Litern Treibstoff abzuheben, eine enorme Last für die damalige Zeit, und dazu nur 400 Meter Startbahn benötigt hatten. All das war enorm ermutigend für diejenigen, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, über den Atlantik zu fliegen. Und im Frühling 1927 gab es davon etliche, unter ihnen auch Chamberlain und Acosta, die es ganz gewiss versuchen wollten. Ironischerweise sicherte das Ereignis, dass Amerika in der Luftfahrt weit hinter die restliche Welt zurückfallen ließ, gleichzeitig seine Überlegenheit in vielen anderen Bereichen. Der Erste Weltkrieg.